So gut, wir starten heute in die Adventszeit. Also für die, die jetzt erst heute starten in der Adventszeit. Wer hat von euch einen Adventskalender, so richtig, so mit Schöckchen drin? Yes, so viel! Das Beste. Und alle, die keine Schocke essen, haben das Problem, gell? Hey, wisst ihr was? Ich habe gedacht, ich weiß nicht, wer den Adventskalender erfunden hat. Das ist auch die Frau oder der Mann, der das erfunden hat, die müssen einen Ort bekommen, wirklich. Weil das ist so cool. Meine Kinder, die stehen auf im Moment. Brrr, und dann gehen sie und rennen nur wegen dem Schöckeli oder wegen dem Lego-Männchen, der da drinnen ist. Und einfach die Stimmung ist gut im Haus. Oder? Es gibt Geschenke bis auf Weihnachten. Und um das geht es in Advent. Oder? Adventszeit, wo wir drinnen sind. Heute, wenn du das Kerzchen angezündet hast, dein zweite, ist hoffentlich auch wieder abgelöscht, wenn du jetzt da bist. Wenn du das angezündet hast, das ist so Erwartungshaltung. Advent heisst Ankunft. Jemand kommt, Weihnachten kommt. Und das Gleiche ist mit diesen Türen. Du machst sie auf und dann, Papi, wie lange geht es noch bis Weihnachten? Ja, zähl deine Türe, Mann. Und dann weisst du, es ist so gut, oder? Die Spannung behaltest du oben und das Kind freut sich und mir auch, oder? Wer freut sich am Advent? Wer gern Schock? Ja, genau. Sehr gut. Und sonst organisiert euch noch einen. Wahrscheinlich sind die jetzt schon halber Preis, oder? Weil die anderen, die vier Türe, schon rausgegessen. Amigo. Adventszeit, Erwartungen. Ich weiß nicht, was du für eine Erwartung hast, wo du gekommen bist heute. Die Geschichte, die wir gerade vorher gehört haben aus der Bibel, das ist auch eine Geschichte, die so in die Weihnachtszeit hineinpasst. Eine Adventsgeschichte. Zacharias und Elisabeth, die haben so lange gewartet auf ein Kind. Und dann ist der Tag gekommen, wo sie das Kind bekommen haben. Johannes der Täufer ist das schlussendlich gewesen. Eine Erwartungsgeschichte. In dieser Weihnachtsgeschichte, wenn du das liest in der Bibel, es gibt ja verschiedene Evangelien, wo die Weihnachtsgeschichte drinsteht, merkst du, da ist eine unglaubliche Erwartungshaltung drin. Viel mehr wie unsere Kinder oder wie du auch hast auf Weihnachten. Da ist so eine, wow, was kommt echt? Einerseits hat man in Israel eine politische Erwartung gehabt. Es war nicht so toll gewesen in der Schweiz, wo du kannst wählen und alles ist gut nachher, außer vielleicht hast du die falschen Geld und die haben nicht gewonnen. Damals, zur Zeit von Jesus, bevor er geboren worden ist, war Israel unter Fremdherrschaft gewesen. Die Römer sind dort gewesen, die haben das Land besetzt und hatten schon einen König gegeben, den Herodes, aber das war so ein Marionettenkönig gewesen, eingesetzt von den Römern. Und wir haben gemerkt, hey, wir sind nicht frei, unser Volk ist nicht frei, du lebst in einem Land und regierst es nicht selber, ist noch mühsames Gefühl. Sie haben eine Erwartung, auch eine geistliche Erwartung. Wenn du die Evangelien lesen tust, dann merkst du, das ist voll Religion, da geht so viel ab, da jetzt Priester und alles Mögliche. Aber wenn du dich ein bisschen beschäftigst mit dem Zickschee von damals, viele von diesen Priester waren korrupt. Es war ein gut bezahlter Job. Zum Beispiel der Hohepriester, das ist der höchste Priester, wegen dem heisst der Hohepriester und nicht Unterpriester, das ist der Hohepriester, oder? Macht noch Sinn? Der war eingesetzt vom König Herodes. Normalerweise im Alten Testament jetzt geheißen, dass der Hohepriester ein direkter Nachkommen vom Aaron sein muss. Ist ja nicht gewesen. Du merkst, das ist korrupt gewesen. Die Leute haben gesagt, hey, es muss doch wieder etwas passieren in diesem Land. Vielleicht fühlst du das manchmal in der Schweiz auch. Es müssen doch wieder Leute in die Kirche kommen, es braucht doch irgendetwas. Und dann haben wir in dieser Geschichte auch eine ganz persönliche, private Erwartung. Elisabeth und Zacharias, die haben kein Kind, sie sind schon alt, heisst es. Vielleicht sind sie schon sehr alt. Und sie haben sich immer ein Kind gewünscht und es hat einfach nicht geklappt. Das ist ja heute auch so. Kind, das ist ja nicht einfach, das funktioniert dann, oder? Und dann heiratest du und dann klappt das mit den Kindern. Es gibt ja viele Gründe, warum es nicht klappt. Früher hat man natürlich das nicht herausfinden können, wer von beiden ist jetzt schuld und wer und überhaupt, oder? Einer Weg. Ist auch heute noch ein Problem, wenn du dir ein Kind wünschst und es klappt nicht, ja, mühsam, oder? Dann kannst du üben und üben und üben. Du hast zwar den Spass, aber es kommt kein Produkt raus. Damals war das noch eine andere Situation. Elisabeth und Zacharias, die haben das noch anders gespürt. Weil damals ist das, auch heute sagt man, oder Kinder sind ein Segen. Oder? Wer hat selber Kind? Glauben jetzt nicht, gell? Also die selber Kinder haben, denken, ja, hast du eine Ahnung, Kinder sind ein Segen. Kennst du meine Kinder? Kinder sind ein Segen, glaubt es. Kinder sind ein Segen, ein Geschenk von Gott. Aber damals hat man den Umkehrschluss gemacht. Und die Leute haben gefragt, hey, aber hallo, Zacharias und Elisabeth, wenn ihr keine Kinder bekommt, ist denn der Segen von Gott nicht auf eurem Leben? Das war eine religiöse Frage auch. Die Leute haben gedacht, ja, das ist ein Priester, hast du gehört, kein Kind, irgendetwas ist da voll. und du bist doppelt gestraft gewesen ohne Kind. Die Leute haben geredet über dich und du selber hast es auch gespürt. Hey, ich wünsche mir das so sehr und es klappt nicht und es passiert nicht. Ich weiß nicht, was du für Erwartungen hast. Mit welchen Erwartungen du gekommen bist. Vielleicht bist du einfach gekommen, weil deine Kollegen da sind. Vielleicht hast du Erwartungen an den Jesus. Du sagst, hey Jesus, ich brauche dich. Gott, ich brauche dich. Vielleicht suchst du eine Stelle und sagst, hey, das kann doch nicht sein. Ein Absag nach dem anderen. Oder du suchst einen Partner und denkst, oh, ein Korb nach dem anderen. Oder du denkst, hey, ich muss doch aus dieser finanziellen Situation rauskommen. Oder du bist da und sagst, ich muss endlich gesund werden. Was hast du für eine Erwartung von Gott? Advent ist eine Zeit, wo wir Erwartungen artikulieren können. Im Alten Testament, das ist der erste Teil der Bibel, sind ganz viele Erwartungen rum gewesen. An einen Erlöser, an einen Messias, an einen, der uns retten tut. Die ganze Bibel ist voll davon. Und ich möchte dir die letzten Verse aus dem Alten Testament vorlesen. Das letzte Buch, das Buch Malachi, kannst du ganz gut verpassen, weil es hat nur zwei Seiten in der Bibel. Es ist so ein ganz dünnes Buch, Malachi. Und die letzten zwei Verse aus dem Alten Testament möchte ich dir vorlesen. Da sagt Gott, ihr werdet sehen, noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte, schicke ich den Propheten Elia zu euch. Elia ist eine ganz große Person aus dem Alten Testament. Ein ganz großer Prophet war. Und dann heißt es so weiter, er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen, damit ich euch und euer Land nicht völlig vernichten muss, wenn ich komme. Das ist der letzte Vers im Alten Testament. Gott verspricht in dieser Zeit von Malachi, es war ganz strubig. Er sagt, hey, look, bevor ich kommen muss zum Richter, ich schicke euch einen. Und der wird Versöhnung bringen. Der wird Frieden schaffen. Der schafft es, dass sich verstrittene Familien wiederfinden. Da passiert etwas im Herzen. Und Gott sagt, ich werde schicken. Glaubt daran, der Messias wird kommen, der Retter wird kommen in eure Situation inne. Das ist die Erwartungshaltung von diesen Menschen. Ich habe mir überlegt, was wäre eigentlich, wenn meine Kinder so einen never-ending Adventskalender hätten? So einfach einen mit endlos viel Türli, oder? 100 Türli und 101 und 202 und 205. Und Papi, wann ist jetzt endlich die Weihnachten? Du weißt es nicht. Ähnlich müsste sich das Volk von Israel gefühlt haben. Weil sie haben wie so eine Erwartung bekommen von Gott. Gott sagt, ich komme und ich greife ein. Aber weißt du, wie lange ist das gegangen, bis Gott den Retter geschickt hat? Ich möchte dir etwas zeigen. In meiner Bibel hat es genau eine Seite zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und du denkst, ah, das geht jetzt da gerade weiter. Jesus geboren und so weiter, Weihnachten. Das sind 430 Jahre, wo einfach nichts passiert ist. Die Leute gelebt haben mit dem Versprechen, Gott wird kommen, Gott wird etwas machen. Aber sie haben es nicht gespürt, sie haben es nicht erlebt und sie haben gewartet. Das kann unglaubliche Erwartungen schüren und die Situation haben wir in dieser Geschichte. Aber es kann dich auch enttäuschen, wenn du denkst, hey, ich höre auf, es nützt eh nichts mehr und ich vergesse das Ganze. In dieser Spannung ist Advent. Streck dich aus nach dem. In dieser Spannung ist die Geschichte von Zacharias und der Elisabeth. Zacharias, interessant, was der Name bedeutet. Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich. Namen haben ja alle Bedeutung. Und zur Zeit der Bibel ist das nicht einfach nur so gewesen, sondern man hat wirklich die Namen bewusst gewählt. Zacharias heisst, Gott erinnert sich. Weißt du, was heisst Elisabeth? Das war ja seine Frau gewesen. Versprechen von Gott. Wenn du das zusammennimmst, heisst es mit anderen Worten, Gott erinnert sich an sein Versprechen. Gott erinnert sich an sein Versprechen. Nach 430 Jahren ist genau das passiert, was Gott versprochen hat. Ich schicke euch den Retter. Ich schicke euch den Messias. Es wird einer kommen, wie der Elia, wo der Retter angekündigt wird. Schau, ich möchte dir dass sie zusprechen, Gott erinnert sich über dein Versprechen, das er dir gegeben hat. Gott hat dich nicht vergessen. Gott kennt deine Sehnsucht. Gott weiß, was du willst. Gott kennt deine Erwartungen. Und Gott sagt, zu meiner Zeit komme ich und ich greife ein. Ich möchte dir vorlesen aus dieser Geschichte von dem Zacharias. Und in dieser Geschichte geht es um die Treue von Gott. Schau, Gott, wenn er etwas sagt, dann tut es auch. In der Bibel heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Weihnachten ist passiert, als Gott gesagt hat, und jetzt ist es soweit. Und Das ist ein Anfang von der Weihnachtsgeschichte im Lukas. Ich muss noch ein bisschen blättern. Im Lukas-Evangelium steht die Geschichte von Zacharias, Kapitel 1, Vers 8. Da heißt es über den Zacharias: Wieder einmal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe Abia an der Reihe war. Wie üblich wurde ausgelost, wer zu Ehren Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. So Sachen lesen wir einfach drüber, denken, okay, next. Möchte ich kurz sagen, es hat zu dieser Zeit vom Zacharias in Israel 18'000 Priester gehabt. 18'000 Leute angestellt für die jüdische Religion. Priester, 18'000, die sind organisiert gewesen in 24 Ordnungen. Er eben in der Ordnung vom Abia. 24 Ordnungen, das macht pro Ordnung 750 Priester, die zusammengehören. Und er geht mit diesen 750 Priestern, geht in den Tempel, zweimal im Jahr bist du dran gewesen, zwei Wochen. Und er hat dann irgendeinen Job bekommen. Der Job an dem Weihrauch oder an dem Räucheropferaltar, der ist ausgelost worden, oder? Ich weiß nicht, ob du Lotto gespielt hast das Wochenende, hat sich ja, glaube ich, gelohnt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand den Jackpot gerissen hat, aber für den Zacharias ist das wie der Jackpot gewesen. Der ist ausgelöst worden von 750 Priestern. Ich meine, der hätte vielleicht auch das Los bekommen können, du die Abfallkübel leeren oder so. Hätte sich auch irgendein Priester machen müssen. Aber er dürfen an Räucheropferaltar das Weihrauchopfer bringen. Einmal am Tag ist der, oder zweimal am Tag ist der Zacharias gegangen und hat Weihrauch auf das Räucheropferaltär gemacht. Am Morgen und am Abend auch. Der Weihrauchopferaltar, der ist direkt vor dem Allerheiligsten gestanden, im Tempel. Und nachher ist direkt der Thron von Gott gekommen. Der Weihrauchopferaltar, der ist nicht irgendwo gestanden, irgendwo im Eck. Das ist der Ort gewesen, wo du direkt vor dem Thron von Gott bist. Und dort hat der Zacharias den Dienst vom Weihrauch darbringen können. Schmeckt so ein bisschen wie auf dem Weihnachtsmärter. Das war der Job von Zacharias. Und dort begegnet dem Zacharias ein Engel. Und der Engel, kannst du nachlesen, hat Gabriel geheißen, hat sogar einen Namen geheißen. Nicht einfach Engel XY 007 oder so. Das war der Gabriel, Engel Gabriel. Der steht neben dem Räucheropferaltar. In der Weihnachtsgeschichte kommen Haufen Engel vor, weil wenn Gott etwas Spezielles macht, dann müssen auch spezielle Engel auf den Plan. Und der Engel, wo Gabriel heißt, der ritt mit dem Zacharias. Im Vers 13 heißt es, der Engel sagte: Fürchte dich nicht, Zacharias. Wenn du einen Engel siehst, musst du schauen, was du in die Hose machst. Fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, denn den sollst du Johannes nennen. Der Engel hat gesagt: Fürchte dich nicht. Gott hat dein Gebet erhört. Du musst keine Angst haben. Gott hat dein Gebet erhört. Gott kennt dein Anliegen, deine Sehnsucht. Und der Engel hat es dem Zacharias gesagt, und ich kann das mit bestem Gewissen dir heute Abend sagen: Gott hat dein Gebet erhört. Gott wird kommen zu seiner Zeit, und ich wünsche dir so fest, dass es heute Abend ist. Vielleicht bist du da und sagst: Schau, Gott hat mir gesagt, und ich spüre das in mir inne, dass ich wieder gesund werde. Gott hat mir das versprochen. Vielleicht betest du schon lange. Gott sagt dir: Ich habe dein Gebet gehört. Vielleicht bist du da und sagst: Hey, ich weiß, es tiefst inne, ich werde nicht für immer allein bleiben. Sondern ich werde mal eine Frau haben oder einen Mann haben. Aber im Moment bist du nicht an dem Punkt. Und Gott sagt dir: Ich habe dein Gebet erhört. Vielleicht weißt du: Hey, ich werde mal eine andere Situation haben wie jetzt. Ich werde wieder in Frieden leben mit meiner Familie, mit meinen Kollegen. Gott sagt dir: Ich habe dein Gebet erhört. Das sagt der Engel zum Gabriel. Der Engel Gabriel sagt das zum Zacharias. Noch ein bisschen, ja? Schön. Wir brauchen noch ein bisschen Nebel im Aargau. Weihnachtsmärz. Vers 17 sagt der gleiche Engel. Der hält die ganze Predigt. Ein Vers noch aus dem, was der Engel Zacharias seid. Er seid über seinen Sohn, wo er bekommen wird. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia wird er das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern sich wieder mit den Kindern versöhnen. Merkst du, es ist das Gleiche, was in dem Bibelvers vorgestanden ist. Hast du es gehört? Das Gleiche. Und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sie Gottes Willen erfüllen können. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. 430 Jahre lang haben sie gewartet. Und jetzt kommt der Engel zum Zacharias und sagt, und jetzt ist der Tag. Du wirst einen Sohn bekommen. Und das ist im Fall, der wird im Geist von Elia kommen und der wird den Weg vorbereiten für den Retter, der kommt. Schau, dass der Engel bei dem Räucheropferaltar gestanden ist, das ist kein Zufall. Weil der Räucheropferaltar hat eine ganz spezielle Bedeutung. Ich meine, du denkst jetzt vielleicht einfach, das stinkt. Nein, Weihnachtsmärt. Das hat eine ganz spezielle Bedeutung. Das war übrigens goldig, nicht so schäbig wie dort. Das war purem Gold. Und da hat man 24 Stunden hat man das geschmeckt, wie Rauch in dem Tempel. Ich nehme an, man hat das auch außerhalb vom Tempel auch ein bisschen geschmeckt. Weil da ist ein Priester eben morgen und abend immer eingeführt. Der Engel ist da gestanden. Weißt du warum? Weil der Weihräucheropferaltar war ein Bild für alle Gebete, wo Menschen sprechen und singen. Ich möchte dir eine andere Stelle aus der Bibel vorlesen, wo es auch um den Räucheropferaltar geht, aber es geht um den, der im Himmel steht. In der Offenbarung, das ist ein wunderbares Buch, sehr kompliziert und sehr crazy geschrieben, hat der Johannes eine Offenbarung und er sieht in den Himmel rein, er sieht, was dort passiert und wer dort ist und manchmal versteht man nicht, aber manchmal versteht man sehr gut. In Offenbarung 8, der Johannes hat die Vision vom Himmel. Wie sieht es im Himmel aus und was macht Gott dort und wer ist dort? Und lies mal die Offenbarung, hochspannend. Offenbarung 8, da heißt, ein anderer Engel kam mit einem goldenen Weihrauchgefäß, trat er vor den Altar. Ihm wurde viel Weihrauch gereicht, auch viel, nicht nur ein bisschen, viel. Also muss rauchen, das Zeug. Ihm wurde viel Weihrauch gereicht. Es sollte ihn auf den goldenen Altar vor Gottes Thron als Opfer darbringen, zusammen mit den Gebeten der Menschen, die zu Gott gehören. Und so geschah es auch. Der Duft des Weihrauchs stieg aus der Hand des Engels zu Gott auf, zusammen mit den Gebeten der Menschen. Ich glaube sogar, es war der gleiche Engel, der Zacharias im Tempel begegnet ist, ist der Engel, der da beschrieben ist in der Offenbarung. Da ist ein Engel damit beschäftigt, Tag und Nacht Weihrauch auf den Altar zu knallen. Und zweimal sogar steht, das sind Gebete von allen, die an Gott glauben. Das sind gesprochene und gesungene Gebete, wo wir, du und ich, zu Gott singen. Und das ist nicht irgendwo im Himmel, auf irgendeiner Wolke, sondern es ist, hat es gehört direkt vor dem Thron von Gott. Da gibt es nichts mehr zwischendrin. Gott ist da und dann kommt der Engel mit dem Weihrauch und das sind deine Gebete. Ich weiß nicht, wie du mit dem Gebet hast. Oder, ich habe mich früher noch öfters so gefühlt, ich habe gebetet und das Gefühl gehabt, ja, aber das ist jetzt Maximum bis zur Decke rauf. Maximum. Ich spüre so nichts. Und ich habe es, ja, ich fühle so nicht, Gott ist so weit weg und die Gebete sind doch, die kleben doch irgendwo da, das ist doch nicht durchgekommen. Wie muss ich denn beten, dass es durchkommt? Hast du auch schon so gefühlt? Weißt du, was es ist, das Gefühl? Das ist eine Lüge vom Teufel. Weil in der Bibel steht, dies und mein Gebet geht direkt vor den Thron von Gott. Direkt. Da gibt es keine Decke, da gibt es nichts, was es aufhalten kann. Und das ist so ermutigend. So ermutigend. Schau, fall nicht auf die Lüge drauf ein, auf deine Gefühle, sondern glaub das, was da steht. Der Engel ist damit beschäftigt, unsere Gebete vor Gott zu bringen und kräftig Weihrauch dazu zu mischen, dass man es auch schmeckt. Kräftig Weihrauch dazu. Ich liebe das. Ich sehe euch bald gar nicht mehr. Hey, schau, Gebet hat so eine krasse Power. Wenn wir zusammen Lieder singen, zusammen worshipen, das sind gesungene Gebete, das hat so eine Power. Weil das, was du im Natürlichen machst, hat sofort im Übernatürlichen Auswirkung. Sofort ist das vor dem Thron von Gott. Ist noch krass, oder? Wenn ich mein Gebet formuliere mit meinen komischen Worten, wenn ich versuche zu singen mit meiner komischen Stimmlage, das hat sofort eine Auswirkung in der übernatürlichen Welt. Das ist direkt bei Gott. Gott hört das, Gott hört es, Gott sieht es, Gott schmeckt es und Gott sagt, ich habe dich gehört. Ich habe dich erhört. Zacharias, zu meiner Zeit, jetzt ist die Zeit. Schau, das ist so eine krasse Waffe, so ein Vorrecht dürfen zu beten. Und ich glaube, wegen dem ist es auch so umkämpft. Der Teufel hat nur eine Chance. Der hat nur eine Chance. Er muss versuchen, dass du nicht betest. Dass du nicht worshipst. Weil er weiß, dass Gott auf da ist. Gibt es keine Grenzen für dein Gebet. Es gibt keine Grenzen für dein Gebet. Das geht direkt zu Gott rauf. Und was, das Einzige, was der Teufel kann machen, ist ablenken. Ja, weißt du, so viel zu tun. Ich kann nicht jeden Sonntag in die Kirche und mit worshipen. Es läuft halt so viel und so. Er kann dich ablenken oder kann dich abhalten davon. Oh, heute schon wieder nicht betet. Ich weiß, ich habe so viel Sorgen und ich komme gar nicht dazu. Schau, beten ist so umkämpft. Wenn wir zusammen worshipen, das ist so umkämpft, weil es so eine krasse Waffe ist. Es geht direkt zu Gott. Dein Gebet geht direkt zu Gott. Wenn du das nächste Mal nicht fühlst bei deinem Gebet, sag einfach, Scheiß auf meine Gefühle, das ist bei Gott. Das ist bei Gott. Und es geht rauf. Und er erhört es. Und er hört es. So eine krasse Wahrheit. Wenn du betest, dann passiert nicht nur etwas in der übernatürlichen Welt, sondern es passiert auch noch etwas in deinem Kopf. Hast du das auch schon mal gemerkt? Ich hoffe, das hast du schon mal gemerkt. Wenn du betet hast und hast Gott dein ganzes Herz ausgeschüttet mit deinen grossen und kleinen Sorgen und auf einmal hast du gemerkt, jetzt ist gut. Also ist ja nicht gut, deine Probleme sind immer noch da. Aber du hast wie auf einmal gemerkt, es ist gut. Ich kann es Gott bringen können. Hast du das schon mal erlebt? Weil deine Gedanken sich gar nicht haben. Oder ich hoffe, du hast das schon mal erlebt und sonst erlebst du es hoffentlich heute zum ersten Mal. Weißt du, wenn du Gott angebetet hast im Worship, auf einmal gemerkt hast, hey, ich fühle mich so frei. Auf einmal hast du gemerkt, hey, das stimmt wirklich. Gott lebt, Gott ist da. Und ich spüre es. Weil dein Denken sich verändert. Ich weiß nicht, wie du heute gekommen bist. Mit was wir, ich meine, es ist ein ganzer Tag hinter die ganze Woche, so viel gelaufen, so viel Sorgen, so viel Träume, so viel Ziel. Und vielleicht hast du das Gefühl, wieder am Times Square. Kennst du das? Die tausenden Bilder, die auf dich einprasseln. Und manchmal hat man so viel, du hast so viel zu tun, du kommst gar nicht mehr zum Betten. Du kannst dich kaum fokussieren. Aber was passiert, wenn du dann bettest, wenn du da bist und Gott arbeitest, in deinem Auto die Worship-CD reinhaust, einfach nie Augen zu machen beim Fahren, oder da bist und du hast Gott arbeitet, was passiert? Auf einmal fokussiert sich alles auf Jesus. Es hat die Kirche vor ein paar Jahren hat alle Bildschirme am Times Square für ein paar Minuten gemietet und haben das draufgeschrieben. Es gibt keinen anderen Namen wie Jesus. Das passiert auf einmal. Das ist eine Erfahrung in deinem Leben, die du kannst haben. Nicht nur etwas passiert im Übernatürlichen, sondern etwas passiert am Natürlichen. Dein Denken verändert sich und es passiert etwas erlebbar. Und du wirst auf einmal wieder neu ausgerichtet auf den Namen von Jesus. Hast du dich auch schon gefragt, warum im Winter die Vögel nicht zwitschern am Morgen? Ganz eine komische Frage jetzt. He? Ist das schon mal aufgefangen? Die Vögel, die zwitschern im Frühling. Wie verrückt, oder? Wenn ich amigs mein Fenster wieder aufmachen kann, so im Frühling, wenn es wieder warm wird, jetzt würde ich verfrühren in meinem Zimmer, dann hört man die Vögel zwitschern. Du kannst unglaubliche Studien machen. Es gibt ja da Wissenschaftler, die finden alles Mögliche raus. Es gibt eine sogenannte Vogeluhr. Welcher Vogel fängt an mit singen und dann kommt der Vogel, die sind richtig timed aufeinander. Wahnsinnig. Und die Vogelforscher, ein schönes Wort, Vogelzwitscherforscher, die haben etwas anderes herausgefunden. Und zwar haben sie gemerkt, das Vogelgezwitscher ist nicht nur schön für die Vögel. Hallo, ich bin da, ja, ich bin auch da, schön, geht's dir gut, ja, guten Morgen, mir geht's auch gut. Das Vogelgezwitscher ist auch gut für die Pflanze. Für die Pflanze. Ich weiß nicht, bist du mir einig, oder? Pflanzen sind auch Lebewesen, oder? Ja? Pflanzen. Pflanzen nehmen Nährstoffe nicht nur über ihre Wurzeln auf, sondern ganz viel auch über ihre Blätter. Und das Bild von den Blättern von Pflanzen. Die haben unter dem Mikroskop betrachtet ganz viele kleine Öffnungen. Das ist nicht einfach nur eine Haut wie bei uns, sondern die haben Hautöffnungen, sogenannte Mühler. Auf den Blättern, auf den Grashalmen, alles, was Blätter hat. Und das ist wichtig, um Nährstoff aufzunehmen. Die nehmen einen Haufen CO2 auf, die Pflanzen, das, was sie brauchen, andere Sachen, um da sich zu reproduzieren. Und wenn du das noch grösser machst, siehst du, das sieht wirklich aus wie ein Maul. Jetzt haben die Vogelzwitscherer-Forscher herausgefunden, wenn die Vögel zwitschern am Morgen, dann machen die Pflanzen ihre Mühle auf. Die Vögel sagen den Pflanzen, aufwachen, sie machen ihre Mühle auf. Und wegen dem pfeifen die Vögel auch im Winter nicht. Erstens ist es viel zu kalt, dann ist wahrscheinlich der Schnabel eingefahren. Und zweitens muss nicht wachsen im Winter. Ist das nicht cool? Die Forscher haben gesagt, okay, wir müssen es genau wissen. Sie haben das versucht, können wir das auch selber machen. Und sie haben verschiedene Musikstile diesen Pflanzen abgespielt. Und sie haben gemerkt, zum Beispiel bei Vivaldi, Vivaldi. Wunderschön, wenn du es gerne hast. Pflanzen haben die Musik unglaublich gern. Das ist übrigens die vier Jahreszeiten, der Frühling. Hörst du die Vögel zwitschern? Vivaldi hat die Vögel zwitschern lassen. Die Pflanzen, die beschallt worden sind mit Vivaldi, die haben 70% mehr Frucht getragen. Weil die ihre Mühle haben aufmachen können, noch mehr. Verstehst du es? Durch die Schwingungen der Musik, das hat denen Pflanzen geholfen. Es klappt allerdings nicht bei jeder Musik. Es hat andere Musik gegeben. Bei dem sind Pflanzen nicht aufgeblüht. Wir lassen es auch nicht zu lang, weil sonst lässt du andere ins Köpfchen hängen. Was will ich mit dem sagen? Musik. Warum hat Musik so eine Anziehungskraft, so eine Power? Weil Musik etwas auslöst bei uns. Warum hat Worship so eine Macht in unserem Leben? Weil das etwas auslöst. Du kannst dein Herz öffnen. Schau, wir sind keine Pflanze, aber wir sind auch organisch, wir sind auch Lebewesen. Wir können unser Herz öffnen. Wir können unsere Seele öffnen im Worship. Wir können uns öffnen, dass Gott etwas tun kann an uns. Und wenn du auf einmal merkst, hey, mein Gebet ist bei Gott. Gott hat mich gehört. Und auf einmal etwas spürst von dieser Gegenwart, dann könnte das genau der Augenblick sein, wo du heute Abend brauchst. Wo du merkst, hey, auf das habe ich gewartet. Auf das habe ich gewartet, das habe ich gebraucht. Dass da auf einmal einer steht und mich in den Arm nimmt und sagt, ich habe dich gehört. Es kommt gut. Das war kein Zufall, dass der Engel dem Zacharias an dem Weihrauchaltar begegnet ist. Weil der Zacharias war offen gewesen. Er hat Gott angebetet, worshipende Haltung. Er hat Gott gross gemacht. Das war wie eine Ehre gewesen, da zu sein und Gott anzubeten. Und in dem Moment hat Gott gesagt, ich habe dein Gebet gehört. Ihr werdet einen Sohn bekommen. Und ich wünsche mir das so fest für dich, wenn wir jetzt nochmal in den Worship-Teil gehen, dass du einfach dein Herz aufmachst. Wie die Pflanze, wenn die Vögel anfangen zu zwitschern, dass du sagst, ich mache mein Leben auf. Weil du kannst einfach sagen, ja, jetzt singen wir noch ein paar Lieder. Aber das ist nicht der Punkt. Wir singen nicht einfach noch ein paar Lieder. Sondern das ist Worship. Das ist, wir kommen vor Gott. Wir machen Gott groß. Und Worship ist so eine Hilfe. Musik ist so eine coole Hilfe, dass du kannst dein Herz öffnen für den Gott im Himmel. Und ich möchte dich so fest ermutigen. Ich bin aufgewachsen, wunderbare Familie, aber bei uns haben so Emotionen und so. Es hat nicht so einen Platz gehabt. Bei uns ist eher so, alles easy. Aber nicht so, Als ich das erste Mal gemerkt habe, hey, ich kann beim Worship, ich muss ja nicht sitzen bleiben. Bei uns bist du mit mir gesessen. Ich muss nicht sitzen bleiben. Ich kann mich öffnen. Ich darf meinen Körper brauchen, um Gott anzubeten. Ich darf mit meinen Emotionen, ich darf Gott einfach reinlassen. Habe ich gemerkt, hey, das ist so etwas Neues für mich. Gott spricht zu deinem Geist. Gott spricht zu deiner Seele. Gott spricht zu deinem Körper. Und ich lade dich ein, jetzt in den Sitz gehen. Ich bete für dich, dass du den Gott erlebst. Jetzt, wenn wir Gott Lieder singen, möchte ich einladen, dich aufzumachen. Ich brauche das jeden Sonntag, bevor ich auf die Bühne gehe. Mir gehen so viele Gedanken durch den Kopf. Ist das gut genug heute? Und was passiert nachher? Und verstehen es die Leute? Und wenn ich worshipe vor der Message mit der Band, dann bin ich fokussiert. Und ich spüre, Gott ist für mich. Und Gott ist da und Gott macht das. Und Jesus liebt mich. Und das kommt in mein Leben hinein. Und ich möchte dich einladen zu dem. Lass uns zusammen aufstehen und den Gott anbeten. Ich möchte dich einfach einladen. Vielleicht hast du das noch gar nie gemacht. Vielleicht ist das für dich immer nur Lieder singen. Ich möchte dich einladen, dein ganzes Herz aufzumachen, dein Leben aufzumachen für den Gott. Mit deinem ganzen Körper da zu sein. Ich möchte dich einladen auch ans Abendmahl. Du sagst, hey, ich möchte Abendmahl feiern. Wir haben auch Leute, die für dich beten. Bitte, lass für dich beten. Wenn du noch etwas hast, lass das nicht einfach, nimm das nicht mit heim, sondern komm, lass für dich beten. Hab Erwartungen. Der Heilige Geist möchte dich berühren. Jesus möchte dich berühren. Der Vater möchte dich berühren. Danke, Vater, bist du da. Danke, dürfen wir dich gross machen. Danke, dürfen wir dir Lieder singen. Danke, möchtest du uns verändern durch das. Und ich spreche jetzt einfach aus, es soll heilig passieren heute Abend. Es soll Umkehr passieren heute Abend. Jesus ruft dich zu sich, wo du da bist und sagst, ich möchte nichts mit dem Gott zu tun haben. Jesus ruft dich zu sich. Er liebt dich über alles. Und er wird heute deine Mauern durchbrechen. Er wird heute deine Angst wegnehmen. Er wird dir heute den Glauben schenken. Er wird dir heute Zweifel wegnehmen. Wenn du dich öffnest für Gott. Jesus, danke, bist du der gleiche gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und ich spreche auch heilig aus, dass heute Abend heilig passiert. Zeichen und Wunder, wir brauchen dich, Jesus. Wir erwarten gross für dich. Und Jesus, gib uns heute die Gewissheit, dass du unsere Gebete erhört hast. Dass du unsere Gebete erhört hast. Gib uns das Zeichen, Jesus. Mach dich auf für den Jesus. Lass uns zusammen Jesus arbeiten.